diese Simulationen langfristig gefährlich sind oder ob sie Demokratie aushöhlen und ob sie Klassengesellschaft festigen, das ist da nicht von Belang für die meisten Menschen. Die stellen das nicht in Frage und das ist der wesentliche Grund, weshalb das so erfolgreich ist.
Kadergespräche, der Podcast der Monatszeitschrift Konkret. Diesmal mit Peter Kusenberg. Willkommen bei Kadergespräche, dem Podcast des Monatsmagazins Konkret. Am Mikro Barbara Eder. In dieser Folge von Kadergespräche geht es um Überwachung, auch um die freundlichen Seiten davon. Es geht um WLAN-fähige Geräte, die uns das Leben erleichtern sollen und dabei vor allem lernen, wie man uns aushorcht. Das sogenannte Internet der Dinge ist voll von solchem Unsinn. Smarte Schlösser, smarte Uhren, smarte Brillen und smarte Apps. Der bei ihrem Gebrauch anfallende Rohstoff, Nutzerdaten, lässt sich in Wert setzen. Währenddessen bleibt das Grundbedürfnis, das ein Wasserkocher mit Internet-Affinität erfüllen soll, weiterhin im Dunkeln. Die Industrie 4.0 verspricht Fortschritt, meint aber oft nur noch mehr Sensoren, noch mehr Daten und noch mehr verwertbare Gewohnheiten. Nicht, weil die Menschheit auf vernetzte Toaster gewartet hätte, sondern weil Innovationen dieser Art sinkende Profite wettmachen. Die schöne neue Gerätewelt ist Teil einer Infrastruktur der Extraktion, mit deutlicher Nähe zum militärisch-industriellen Komplex und einer alten Idee, die der Sichtbarkeit Macht bedeutet. Privatsphäre ist gesellschaftlich ungleich verteilt. Wer Geld, Zeit und technisches Wissen hat, kann sich aus der allgegenwärtigen Datenernte herauswinden. Wer auf Plattformen, Gratisdienste und standardisierte Infrastrukturen angewiesen ist, lebt gläsern. Mehr über Menschen wissen zu wollen, ist nicht automatisch verwerflich. Die Frage ist nur, wer sammelt was und zu welchem Zweck? Lässt sich Überwachung auch gegen Markt, Verschwendung und Verwüstung denken? Etwa als fürsorgliche Kontrolle anstatt kapitalistischer Verwertung? Man könnte Daten nutzen als Mittel im Katastrophenschutz, für medizinische Frühwarnsysteme, für ökologische Planung oder gerechtere Verteilung. Gibt es also Formen der Überwachung, die nicht dem Markt dienen, sondern gesellschaftliche Fürsorge organisieren könnten? Und wenn ja, in wessen Händen müssten sie dann liegen? Hallo Peter, in deinem Text »Keiner darf verborgen bleiben«, erschienen in Konkret 5/2026, beginnst du mit einer Idee. Es geht darin um eine Überwachungsstatue. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen?
Ja, ob diese Statue jemals gebaut wurde, ist nicht bekannt. Das ist eine Idee des Gelehrten Athanasius Kircher. Mitte des 17. Jahrhunderts hat er ein Buch geschrieben namens »Ars Magna Lucis et Umbrae«, also die große Kunst von Licht und Schatten. Und da hat diesen Apparat vorgestellt. Das ist eine Art akustisches Röhrensystem, das den Schall weiterleitet dorthin, wo er abgehört werden kann. Und diese Statue befindet sich etwa auf einem Marktplatz, wo die Menschen reden. Und über diese Röhrensysteme wird, was sie zu reden pflegen, weitergeleitet in die Gemächer von Repräsentanten der Herrschaft, zum Beispiel irgendwelche Adeligen. Aber wie gesagt, das wurde wahrscheinlich nie gebaut. Es ist aber einfach eine Idee, die skizziert wurde im 17. Jahrhundert und faszinierend ist, gerade wenn man bedenkt, dass das ja 400 Jahre her ist und wir heute sowas im Alltag erleben.
Es ist eine analoge Form der Überwachung. Du spinnst diesen Gedanken in der Gegenwart fort.
Ja. Also wir haben die Datenströme, die entsprechen dann den Röhrensystemen. Wir haben heute Abhörsysteme und Kameras, die in der Lage sind, all das, was in der Welt gesprochen und getan und gemacht wird, aufzuzeichnen, auszuwerten. Und Das ist heute digital ubiquitär, das heißt, wir haben es überall, zum Beispiel in jedem Haushalt, der so ein System wie Alexa benutzt von Amazon. Google hat so ein entsprechendes System, bei Apple gibt es das. Die Leute nutzen das, ohne das groß in Frage zu stellen, dass sie alles preisgeben von sich.
Ja, und wir haben dazu eine kleine Einspielung aus Peter Kusenbergs Text vorbereitet.
So steht seit mehr als 10 Jahren Amazons virtuelle Assistentin namens Alexa in immer mehr Wohnungen und lauscht auf das, was die Bewohner sagen, um auf das Stichwort Alexa Befehle entgegenzunehmen, etwa Ladenöffnungszeiten mitzuteilen oder Restauranttische zu buchen. Dank der Verbesserung der Software gelingt es den Anbietern solcher Systeme zu bestimmen, welche Personen im Raum anwesend sind, wie sie im Plattformsystem verortet sind, welche Temperatur im Raum herrscht und welche Musik spielt.
Worin besteht das Problem mit Alexa und der Art und Weise, wie diese Apparatur mit Daten umgeht?
In der grundsätzlichen Überlegung war das ja eigentlich sehr sinnvoll, sowas zu entwickeln für nämlich Menschen, die nicht in der Lage sind zu sehen oder die sonst irgendwie behindert sind. Und diese Hilfssysteme waren da eine große Erleichterung. Nutzen das aber Leute, die sehr wohl irgendwas eintippen könnten in der Suchmaschine oder so. Die benutzen das aus Bequemlichkeit, ein Alexa zum Beispiel. Also das Grundsätzliche bei der künstlichen Intelligenz, wie das Ganze genannt wird, ist, dass die Menschen eine gewisse Aversion haben, ihre Daten preiszugeben und andererseits geben sie ihre Daten aber unablässig preis. Das ist ein gewisser Widerspruch. Umso mehr Daten extrahiert werden, desto besser. Diese Daten können direkt verwertet werden. Man kann sie auswerten mit entsprechenden Algorithmen und nutzbar machen und in irgendeine Warenform gießen.
Nutzbarmachung der Exkremente der Produktion. In der kapitalistischen Produktionsweise erweitert sich die Benutzung der Exkremente der Produktion und Konsumtion. Unter erstem verstehen wir die Abfälle der Industrie und Agrikultur. Unter letztern teils die Exkremente, die aus dem natürlichen Stoffwechsel des Menschen hervorgehen, teils die Form, worin die Verbrauchsgegenstände nach ihrem Verbrauch übrig bleiben. Exkremente der Produktion sind also in der chemischen Industrie die Nebenprodukte, die bei kleiner Produktionsstufe verloren gehen. Die Eisenspäne, die bei der Maschinenfabrikation abfallen und wieder als Rohstoff in die Eisenproduktion eingehen etc. Exkremente der Konsumtion sind die natürlichen Ausscheidungsstoffe der Menschen. Kleiderreste in Form von Lumpen und so weiter.
In Ursprung der Verwertung aus MEW 25 spricht Marx über die Inwertsetzung von Exkrementen. Daten wären ja nichts anderes als der Abfall des Digitalzeitalters. Wie passiert die Inwertsetzung?
Wenn man so eine Art digitales Subjekt konstruiert, dann fallen eine ganze Menge Daten an, die erstmal gar nicht so im Bewusstsein der Menschen eine Rolle spielen, aber die werden verwertet. Die können ja auf vielfältige Weise verknüpft werden, mit verschiedenen Algorithmen ausgewertet werden und dann können sie monetarisiert werden. Mhm. Und die Künstliche Intelligenz kommt jetzt dazu und veredelt das Ganze. Sie kann das viel besser verknüpfen, als man das einfach mit beliebigen, sagen wir mal unintelligenten Algorithmen bewerkstelligen könnte. Es besteht hier die Möglichkeit, aus all dem, was da anfällt an Datenmüll, etwas zu erzeugen, was dann wieder enorm wertschöpfend ist für die entsprechenden Plattformgiganten. Ein bisschen fällt natürlich dann auch ab für die Leute, die da tatsächlich die Inhalte produzieren. Die Plattformen machen ja überhaupt nichts. Die lassen ja produzieren, die schöpfen nur ganz viel ab an Wert, aber produzieren eigentlich nicht selbst. Und das machen halt Leute bei YouTube zum Beispiel, die dann irgendwas produzieren, irgendwelche Filme produzieren. Daraus lässt sich dann wieder irgendwas destillieren und lässt sich wieder irgendwas in Wert setzen.
Ja, ich finde den Vergleich mit Abfall treffend, weil es ja eigentlich eine Inwertsetzung von etwas Wertlosem ist. Wenn man es jetzt vergleicht mit wissenschaftlichen Daten, die unter speziellen Bedingungen erhoben werden, dann sind die Serverdaten, die die Plattformökonomie abwirft, ja tatsächlich eine sehr mindere Datenklasse und trotzdem lässt sich damit am meisten Profit machen.
Ja, als Beispiel könnten wir anführen das Spiel Pokémon Go. Hier hat es tatsächlich so eine Art Abfallprodukt gegeben, das sich als enorm gewinnbringend erwiesen hat. hat. Und zwar hat die Firma, die Pokémon Go produziert, diese ganzen Bewegungsdaten genutzt. Pokémon Go geht es darum, dass man Pokémon fangen muss und man kann durch die Gegend gehen und Pokémon können überall sein in der wirklichen Welt. Und mit seinem Smartphone kann man diese Pokémon dann einfangen. Und die Menschen bewegen sich also durch die wirkliche Welt. Dadurch, dass sie sich durch diese Welt bewegen, werden eine ganze Menge Bewegungsdaten generiert. Daraus lässt sich dann ein sehr, sehr, sehr engmaschiges System konstruieren, weil das halt Millionen von Nutzern sind.
Das war ja extrem populär und hat auch sehr viele Fans gefunden. Also da gab es auch dann ganze Videos dazu, wo man den nächsten Pokémon finden kann. Und offensichtlich stand da der Aspekt des Spielerischen im Vordergrund. Man hat eigentlich gar nicht so sehr daran gedacht, dass das einen Datensammelaspekt hat.
Ja, genau. Diese ganzen Daten wurden dazu verwendet, um eine Navigations-KI zu schulen. Das hat natürlich im Prinzip ja gar nichts gekostet, weil die Daten waren ja da. Auf irgendwelchen Servern gelagert, musste sie nur entsprechend verknüpfen, um sie auszuwerten und das Ganze dann in irgendwas Gewinnbringendes übersetzen zu können. Und das ist ein Nebenprodukt. Das wäre dann so eine Ausscheidung, ein Exkrement, an das man erstmal gar nicht denkt, das sich aber als extrem gewinnbringend erweist. Man kann davon ausgehen, dass das alle großen Firmen machen, alle Firmen, die unterwegs sind und Daten sammeln. Das wird noch weiter zunehmen.
Es ist den Nutzern, ja, wenn sie das Spiel spielen, offenbar nicht bewusst, welche Daten anfallen und zu welchen Zwecken die verwertet werden. Würdest du davon ausgehen, dass das eine bewusste Strategie auch von Pokémon Go ist beispielsweise?
Also es kann schon sein, dass man dem zustimmt, aber das ist ja immer das Problem mit diesen ganzen DSGVO-Bestimmungen, dass die aus 774 Seiten bestehen und kein einziger Mensch auf der Welt das Ganze liest. Die Leute wollen ja spielen und die wollen nicht so viel lesen. Und selbst wenn sie es lesen, müssen sie ja trotzdem zustimmen. Es gibt ja keine Möglichkeit zu sagen, wir verhandeln das jetzt, sondern sie können nur zustimmen oder nicht zustimmen. Und also stimmen sie sowieso zu und sagen, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Das ist erstmal schon mal wichtig, dass Menschen so ein Bewusstsein entwickeln dafür, dass man vielleicht nicht, ohne nachzudenken, alle seine persönlichen, intimen Daten einer fremden Firma anvertrauen sollte, was die Leute natürlich jederzeit machen, weil sie treiben ja alles Social Media und stimmen im Grunde zu, dass alle Daten, die sie da eingeben, von den Firmen verwendet werden können nach Lust und Laune.
Die Idee der Identifikation und des Human Targeting spielt ja auch im militärisch-industriellen Komplex eine große Rolle.
Militärspiele gibt es eigentlich schon seit den 1970ern. Das ist ein ganz alter Hut. Das heißt, Krieg spielt eine ganz wichtige Rolle als Thema in einem digitalen Spiel. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wir spielerische Elemente in der Militärtechnik haben und dass wir eine Vernetzung haben. Die amerikanische Rüstungsindustrie wie auch das amerikanische Militär haben sich engagiert in Spielefirmen, um entsprechende Informationen zu erhalten, entsprechende Software zu entwickeln. Es ist ja so, dass die Vorstellung davon, wie Krieg abläuft, sich sehr stark gewandelt hat. Also die Bundeswehr wirbt ja damit, dass die Menschen Drohnenpiloten werden. Also die haben dann eine Plakate und da sitzt dann ein junger, gut aussehender Mann, der halt an einem Laptop irgendwas macht. Und das ist dann der Krieg. Da sitzen natürlich viele an irgendwelchen Laptops und kommen sich vor, als spielten sie ein Spiel. Es ist letztlich wieder Krieg. Menschen werden die Arme weggesprengt und der Kiefer zerstört oder sonst irgendwas. Oder sie werden ganz getötet. Da hilft die KI, da hilft die Technik dabei, das Ganze zu euphemisieren und zu simulieren, dass das Ganze doch wie ein Spiel abliefe.
Du beschäftigst dich ja auch mit der Plattformisierung von Spielen. Wie hat sich das verändert?
Also wir haben klassischerweise sagen wir mal, bis in die frühen 2000er Jahre einen Handel, bei dem Spiele auf Datenträgern verkauft wurden. Es gab praktisch keinen Austausch zwischen den Leuten, die Spiele gekauft haben und den Herstellern. Und das hat sich drastisch verändert, weil die Spiele ab den 2000er Jahren sukzessive digital vertrieben wurden. Und zwar erstmal zum Beispiel über Steam. Wir haben heute den Epic Game Store. Und wir haben diese Plattform der Konsolenanbieter, das ist vor allen Dingen die Xbox, die PlayStation und Switch oder Switch 2 jetzt aktuell von Nintendo. Und da gibt es den eShop von Nintendo und man muss nichts mehr auf irgendeinem Datenträger kaufen, sondern man kann es digital kaufen. Das Ganze natürlich dann auch in Online-Matches und da werden eine ganze Menge Daten extrahiert von den Herstellern und wieder nutzbar gemacht. Dann haben wir natürlich den ganzen Mobilspielmarkt, wo sehr viel oder fast alles funktioniert eigentlich ohne direkte Bezahlung der Spiele selbst. Die Clients werden in der Regel kostenlos abgegeben und dann bezahlen die Leute die Spieler für entsprechende Vorteile oder für irgendwelche Ausrüstungsgegenstände. Das ist im Wesentlichen das Erfolgsmodell des Spiels Fortnite. Fortnite ist weiterhin kostenlos und trotzdem machen die dreistellige Millionenumsätze jedes Jahr mindestens. Und das funktioniert. Der Einstieg ist sehr einfach. Also jeder kann sich jederzeit irgendein Spiel runterladen. Jeder hat eine Plattform und sei es das Smartphone, das eben als Spieleplattform immer bedeutender. Wenn man dann erstmal angefixt ist, dann kann es sein, dass man hängen bleibt und tatsächlich echtes Geld ausgibt. Das ist für die Firmen halt sehr, sehr, sehr angenehm, weil sie erstens Geld verdienen, was der ganze Zweck des Unternehmens ist. Und zweitens haben sie noch jede Menge Daten.
LinkedIn, wie kürzlich bekannt wurde, sammelte Daten seiner hunderte Millionen Nutzer, wobei die Firma die Festplatten der Kunden nach installierten Programmen durchsucht und die Ergebnisse an Dritte weitergeleitet hatte, inklusive der korrekten Namen der Nutzer und der assoziierten Firmen. Dies ist in allen von uns untersuchten Rechtsordnungen rechtswidrig und stellt möglicherweise eine Straftat dar, wie die Initiative Fairlinked dazu schreibt.
LinkedIn gibt sich gerne als besonders seriöse Jobplattform für berufliche Vernetzung. Tatsächlich ist das Geschäftsmodell aber auch in diesem Fall nicht bloß Vermittlung, sondern Verhaltensauswertung. Die irische Datenschutzkommission hat im Oktober 2024 eine Millionenstrafe gegenüber LinkedIn verhängt, weil der Konzern personenbezogene Daten für die Verhaltensanalyse und zielgerichtete Werbung ohne ausreichende Rechtsgrundlage verarbeitet hat. Die DSGVO 2016 beschlossen und 2018 in Kraft getreten, gilt als europäische Antwort auf derartige Datenschutzskandale. Ist sie aber wirklich ein Mittel dagegen oder eher eine Verwaltungsvorschrift für die Fortsetzung der Abschöpfung durch Plattformen wie etwa LinkedIn?
In dieser Fassung gibt es schon gewisse Rechte. Das heißt, man kann auch, wenn einem die privaten Daten geklaut werden oder widerrechtlich Verwendung finden, eine Klage anstrengen. Also das immerhin, diese Möglichkeit hat man. Also das ist nicht komplett sinnlos. Auch wenn die DSVGO in erster Linie mal den Firmen gewisse Rechtssicherheit bietet. Also gewisse Möglichkeiten hat man da. Das ist zwar sehr bescheiden, aber immerhin besser als gar nichts.
Nun ist Privatsphäre gesellschaftlich ungleich verteilt. Jemand, der Sozialleistungen erhält, muss beispielsweise ungleich viel mehr von sich preisgeben als ein Millionär oder eine Milliardärin. Ist die DSGVO ein Instrument, mit dem man Privatsphäre umverteilen kann?
Die DSGVO setzt im Grunde ein Ideal voraus, nämlich den informierten, reflektierten, digital kompetenten Nutzer. Einer, der schwer Bescheid weiß und sich die ganze Zeit informiert, sich auf den neuesten Stand bringt und sich die ganze Zeit um diese digitalen Dinge kümmert. Das ist nicht komplett unrealistisch. Es gibt solche Leute. Ich habe mit solchen Leuten immer wieder zu tun gehabt. Das sind dann häufig meine Kollegen, die wahnsinnig Bescheid wissen und die dann auch teilweise wirklich unglaublich verächtlich gegenüber den sogenannten Noobs sich äußern, also den Nichtwissern, die keine Ahnung haben. Und ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Da war ein Kollege mal, das ist schon ein Weilchen her, so 8-9 Jahre, der hat sich unheimlich echauffiert über Nutzer, die nicht das WLAN deaktivieren, sobald sie das Haus verlassen. Der Hintergrund ist, wenn das Smartphone die ganze Zeit unterwegs ist und kein WLAN findet, dann sucht es und sucht es und sucht es. Das kostet viel Energie und das geht zulasten des Akkus. Der leert sich dann sehr viel schneller, als wenn man das deaktiviert. Mein Einwand war dann, ja, aber die Leute haben vielleicht noch was anderes im Kopf als ihre blöden Smartphones. Und das konnte er nicht verstehen. Er meinte, das sei doch ganz selbstverständlich. Das ist halt schon sehr elitäre Vorstellung davon, wie man mit Technik umgehen kann. Man könnte ja auch sagen, ach, geh mir weg mit dem Quatsch.
Aber auch ich meine, dass bezüglich digitaler Mündigkeit noch viel zu tun ist und dass der Stand des Wissens sehr, sehr unterschiedlich ist. Und es ist auch eine Frage, wie viel Ressourcen hast du, um dich um solche Dinge zu kümmern? Also wenn du als Systemadministrator oder Administratorin arbeitest, dann siehst du bei jeder Wartung eines Mail-Servers, was da an Daten gespeichert werden kann und hast es natürlich sofort im Blick. Ich denke aber, dass eine durchschnittliche Gmail-Nutzerin nicht weiß, dass bei jeder Interaktion, jedem E-Mail auf jeden Fall mal ein Zeitstempel anfällt. Das scheint der Mehrheit der Nutzerinnen nicht bekannt zu sein. Wie kann man das ändern oder was braucht's?
Ja, also das ist so, dass die Leute, die viel Geld haben, die sich zum Beispiel einen eigenen Server leisten können, die gar nicht darauf angewiesen sind, auf irgend sowas wie Gmail, die können sich ihr eigenes System einrichten, wenn sie das technische Know-how haben oder sie kaufen das technische Know-how einfach ein, dann entsteht sowas wie eine Datenschutzelite. Und die können relativ souverän mit dem ganzen Kram umgehen, aber die Aldi-Kassiererin eher nicht machen. Die ist dann abhängig davon und das ist diejenige, die dann abgehängt wird und die Daten vernutzt werden oder dass sie irgendwas davon hätte.
Eine linke Perspektive auf Überwachung muss das Korsett von Privatsphäre und individuellen Datenschutzrechten überwinden. Um eine Vorstellung von persönlichen Daten und eine Vorstellung von persönlichen Daten innerhalb eines Datencommons als Gemeingutressource zu entwickeln. Die Feministin Alice Marwick spricht vom Modell der individuellen Verantwortung wegzukommen hin zu einem Modell der gemeinschaftlichen und netzwerkbasierten Fürsorge. Stichwort Fürsorge. Den Care-Aspekt von Überwachung gilt es stärker in den Blick zu nehmen und als gesellschaftliche Perspektive einzufordern. Eine Überwachung von Umweltdaten, Lieferketten, aber auch von Einkommen, Vermögen und Besitz ist nötig im Sinne der Fürsorge und gerechten Umverteilung. Wohnraum, Vermögen, Produktionsmittel sollten in einer zentralen, öffentlich einsehbaren Datenbank firmieren im Sinne sozialer Gerechtigkeit und Transparenz.
Was Timo Daum erwähnt, ist die fürsorgliche Kontrolle. Das ist eine sehr gute Idee. Im Detail haben wir eine ganze Menge sehr guter Kontrollsysteme, die sehr, sehr gut funktionieren und die sehr hilfreich sind für die Menschen. Das sind vor allen Dingen medizinische Frühwarnsysteme, was allgemein ist wie Katastrophenschutz. Wenn ein Staat, ein fürsorglicher Staat, die Kontrolle über diese ganzen Systeme besäße, dann wäre das durchaus eine vernünftige Art der Überwachung.
Mehr über andere Menschen wissen zu wollen, ist ja jetzt per se nicht verwerflich. Das will auch die Sozialwissenschaft, das will jede empirische Wissenschaft, die mit Menschen zu tun hat. Also das Ganze ließ sich ja auch in den Dienst einer guten Sache stellen. Unter kapitalistischen Bedingungen, wie ich meine, allerdings nicht.
Das ist das Problem. Das ist sehr häufig das Problem bei allen Dingen, die Gesellschaft betreffen. Aber man kann ja trotzdem das Ganze mal in Frage stellen und es einfach mal ins Gespräch bringen. Und das ist ja schon mal sehr viel wert. Es ist ein Essay und regt einfach mal an, sich mit den Sachen aus einer anderen Perspektive zu beschäftigen und nicht einfach immer zu sagen, Überwachung ist grauslich oder Datenschutz ist per se eine gute Sache. Also es kommt eben darauf an, wer die Kontrolle hat. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Welche Formen der fürsorglichen Überwachung könntest du dir vorstellen? Fällt dir dahingehend ein Beispiel ein?
Man könnte ja ganz einfach eine Technik integrieren, die es ermöglicht, die Geschwindigkeit automatisch zu drosseln, sobald das Auto zu schnell fährt. Das könnte man einfach in die Autos einbauen oder das einfach nur aktivieren, weil die Technik ist schon lange da. Dann könnte der Motor einfach gedrosselt werden, ohne dass der Fahrer das möchte, aber er fährt halt zu schnell, er fährt über 50 und dann muss er sich halt damit arrangieren, dass er nicht schneller als 50 fahren kann.
Es ist gar nicht so lange her, als wir autofreie Tage hatten, bedingt durch die Ölkrise. Ein Beispiel, wo ich meine, das ist eigentlich noch nicht einmal paternalistisch. Wir hätten wieder autofreie Tage und jemand, der dann versucht, in sein Auto einzusteigen und loszufahren, kann das einfach nicht.
Sehr schön.
Allein hierzulande gibt es mindestens 800 Millionen Geräte, die zum Internet der Dinge, auch Internet of Things, IoT, gezählt werden. Also digitale Klimaanlagen, Wasserkocher mit Internetanschluss, digitale Türschlösser automatisch hoch- und niederfahrende Jalousien, belehrende Zahnbürsten und Luftqualitätssensoren. Staatliche Institutionen scheren sich meist nicht um die Zumutung, die von diesen Geräten ausgehen.
Diese ganze Internet of Things-Geschichte, wie auch überhaupt die ganze Überwachungsindustrie und alles, was mit Technik zu tun hat, ist zwar alles sehr schön und virtuell und digital, nur die Basis ist halt immer physisch. Wenn man ein Rechenzentrum in Montabaur oder sonst irgendwo besucht hat, der wird feststellen, das sind riesige, riesige Anlagen und die verbrauchen wahnsinnig viel Energie. Umso mehr KI betrieben wird, desto mehr Energie braucht man, umso mehr Rohstoffe braucht man. Man kann es halt nicht ewig weiter steigern, es hat seine Grenzen.
Aber vielleicht könnte man auch dahingehend mit den Massendaten vernünftig umgehen und dementsprechend mal ein Serverzentrum abschalten, wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten ist.
Also da bin ich sehr pessimistisch, weil wir haben diese klassischen Rebound-Effekte. Also die Autos, die heute fahren, verbrauchen im Schnitt deutlich weniger Sprit als die Autos vor 50 Jahren. Aber nur dann, wenn sie ungefähr genauso viel PS haben. Das Problem ist aber, die durchschnittliche PS-Zahl hat sich in den letzten 50 Jahren verdoppelt. Das heißt, die Autos werden immer schwerer, sie haben immer mehr PS, die Motoren werden immer schwerer und dann kommt noch der ganze Akkukram dazu, wenn es E-Autos sind. Auch wenn man im Kleinen vielleicht irgendwo mal was einspart, kann man sicher sein, dass wieder irgendwas anderes entsteht, das diesen Gewinn zunichte macht.
Danke, Peter.
Ja, prima.
Liebe Grüße nach Bremen. Das war Folge 4 von Kadergespräche. Diesmal mit Peter Kusenberg. Doch nach wie vor gilt, wer nicht hören will, muss lesen. Bei Abschluss eines Abos erwarten Sie zahlreiche Perspektiven, unterschiedliche Positionen und natürlich unzählbar viele neue Erkenntnisse. Alle Infos dazu unter www.konkret-magazin.de.